Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Bei uns ist heute eine Frau, die vor ein paar Jahren mal auf der Liste der 30 beliebtesten Brandenburgerinnen und Brandenburger auf Platz 4 stand, und zwar noch vor Günter Jauch. Und das will schon was heißen. Schauspielerin Nadja Uhl, schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Hallo. Loriot, Regine Hildebrand, Henry Maske und dann schon Sie. Wie geht's einem damit? Ist das eher Unglaube oder können Sie mit so einem Kompliment gut leben?
Och, das war wundervoll. Also, wenn man das nicht annehmen kann, sollte man vielleicht nicht diesen Beruf ausüben. Erst dachte ich, es ist ein Scherz, ja, wenn man das Freunde gesagt hat.
Ja.
Es ja so, klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Aprilscherz eigentlich. Das war aber für mich damals eine super Liebeserklärung, auch gerade nach Sommer vom Balkon. Und es war eine super schöne Liebeserklärung. Ich hatte es vergessen. Schön, dass Sie es nochmal erwähnen.
Ja, es könnte sein, dass in den nächsten Tagen noch mehr Liebe auf Sie zukommt, denn Sie sind mit dabei ab Dienstag in einer neuen Serie in der ARD. Die heißt ZERF. Was das genau bedeutet, ist eine Abkürzung. Darüber werden wir sprechen. Und es ist eine Serie, kann ich jetzt schon mal sagen, in der Nadja Uhl sehr viel Berlinern darf. Also, Nadja Uhl, bis 12 hier bei Antenne Brandenburg. Wir starten in dieser Sendung immer mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden. Ja?
Ja.
Als Kind wollte ich immer unbedingt
Schauspielerin werden. Also eigentlich war es so, ich wollte unbedingt mit Tieren zusammenleben. Ich wollte einen eigenen Jeep wie im Dschungel fahren.
Ja.
Und wollte möglichst autark leben. Und ziemlich schnell, dann dachte ich mir schon so, hey, das ist ein super Beruf, also wenn man das zum Beruf machen kann. Also in der Reihenfolge, diese vier Dinge. Das sind jetzt sehr naive Vorstellungen, aber
na, macht ja nichts. So haben Kinder gedacht und so denken Kinder ja immer noch. Die schlimmste Strafe war für mich.
Oh, ich hatte einmal Stubenarrest, weil ich mit der guten Schminke meiner Mama die Bastmatten im Flur ausgemalt habe. Und meine Mama war halt sehr stolz, weil sie irgendwann von der Westverwandtschaft eben mal sehr schönes Make-up und schönen Lidschatten bekommen hatte.
Ja.
Und ich fand die Farben auch wirklich ideal, um die Bastmatten, jeder DDR-Bürger wird die noch kennen.
Ja, die hatten wir auch.
Die Bastmatten, die obligatorischen, die im Flur lagen, die Kästchen systematisch auszumalen.
Ja, das.
Und da hatte ich den einzigen Stubenarrest meines Lebens und musste aus dem Fenster zuschauen, wie draußen die Kinder meinen Schneemann zertrampelt haben.
Oh.
Die Strafe hat echt gesessen. Ja. Naja.
Also da merkte man schon, das Kind war künstlerisch begabt. Mein Lieblingsfach in der Schule war?
Deutsch, Literatur, ganz stark, Sportmusik.
Ja. Ja, also auch wieder die künstlerische Liga.
Ja.
Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist?
Süchtig, faulenzen, in die Natur gehen. Das ist Knoblauch.
Oh, ja, Knoblauch.
Das ist wirklich, da kriege ich wirklich Suchterscheinungen. Es gibt ja Menschen, die grauen sich vor diesem Geruch und ich bin wirklich, also richtig, da habe ich richtig Entzugserscheinungen.
Ja. Das Knoblauch passt ja zu Ihrem frühen Wunsch nach Einsamkeit, ne? Der Knoblauchgeruch.
Sie haben ja Humor, ist ja herrlich.
Also Knoblauch. Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf, wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich?
Mal alle Schubladen im Haus aufräumen. Mal wieder in die Sauna gehen, mal irgendwas für mich tun vielleicht, ja. Vielleicht mal wieder die Nägel lackieren, irgendwie das, was immer liegen bleibt. Eigentlich nehme ich mir für die Dinge Zeit, wenn ich frei habe oder so. Ich mache eigentlich schon die Dinge, die ich möchte.
Ja, also mal ein bisschen auch Me-Time, wie man das heute sagt, ne? Das wäre schon mal wieder schön.
Ja.
Bei uns ist heute eine Frau, die gelegentlich mit der Stanislavski-Methode arbeitet, Schauspielerin Nadja Uhl. Frau Uhl, was genau ist die Stanislavski-Methode?
Oh, ich habe das gar nicht so im Bewusstsein. Also dieses Stanislavski, wir wurden danach ausgebildet an der Leipziger Hochschule. Mhm. Es geht darum, sich wirklich in eine Situation hineinzuversetzen, als wäre sie real.
Sie haben von dieser Methode mal erzählt, als Sie für einen Film am Krankenbett Ihrer großen Liebe stehen mussten. Mann, der mit dem Tod ringt, das war aus Gegen die Angst. Da haben Sie eine Staatsanwältin gespielt, eine sehr emotionale Szene. Und da habe ich mich gefragt, wie oft schafft man es denn, sich in so einen Zustand zu bringen? Denn beim Film braucht es ja in der Regel mehrere Versuche, bis man dann die Version hat, die einem gefällt. Also Sie müssen da immer wieder stehen und mit den Tränen ringen. Und dafür muss man sich ja auch in eine emotionale Situation bringen.
Also es gibt wirklich Kollegen, und das bewundere ich, die können das wirklich so oft und so auf Knopfdruck. Das konnte ich nie. Ich muss mich sehr konzentrieren.
Ja.
Und dann ist es aber auch so, dass vom Partner auch abhängt, ja. Hm. Also der Spielpartner ist, wie authentisch ist er, wie gut spielt er an, wenn die Kamera auch mal nicht auf ihm ist, ne? Dann, ja. Also hat man da einen Kollege, der schon dann sozusagen dran denkt, oh, ich hol mir mal gleich einen Kaffee. Oder geht dann netterweise, auch wenn die Kamera auf mir ist, geht er trotzdem netterweise nochmal in das Gefühl rein. Und ich kann das nicht oft. Das muss dann, also ich kann das ein, zwei Mal und dann bin ich meistens erschöpft. Und es gibt wirklich ein großes Phänomen beim Film. Nicht alles, was echt gefühlt ist, sieht immer gut aus.
Ach so.
Manchmal ist das technisch Gespielte
ja
interessanter.
Weil das stimmt. Wenn ich weine, ja, und es ist zufällig ein Spiegel in der Nähe, denke ich mir immer, Gott sei Dank guckt jetzt gerade keiner, ja. Das sieht wirklich nicht schön aus.
Also ich lache jetzt nicht über Ihre Tränen, sondern ich beglückwünsche Sie, dass Sie als Mann, dass wir mittlerweile so weit sind, dass Sie sagen, wenn ich weine, das ist
ja
toll.
Das passiert.
Aber es sieht manchmal wirklich, also diese Kunst des attraktiven Weins scheint ja wirklich nur in Hollywood zu herrschen.
Ja.
Weiß nicht, ja. Also ich habe mir manchmal auch gewünscht, jemand würde mit einem Zwiebelbrett vor mir rumwedeln, dass ich einfach ohne die Miene zu verziehen weinen könnte, weil ich sehe auch mal aus wie Sauerkraut, sieht man aus im Gesicht.
Ja.
Also manchmal ist es halt wirklich besser, dem Zuschauer eine Illusion zu vermitteln und nicht so, guck mal, wie doll ich alles fühle. Und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass der Zuschauer merkt, das war jetzt echt. Das war jetzt einfach, da war nichts mehr gespielt. Das gibt's auch.
Ja, das ist gut zu wissen, dass Film eben doch immer noch Film ist und dass es auch eine Kunst ist, im Film richtig zu weinen. Dass Sie heute so eine bekannte Schauspielerin sind, das haben Ihnen, glaube ich, nicht alle gegönnt ganz früher. Denn an der Schauspielschule in Berlin, wo Sie sich zunächst beworben haben, war man ja erstmal der Meinung, dass Sie sich lieber einen anderen Beruf suchen sollten. Waren ja Sie denn damals schon so gefestigt zu sagen, nö, das will ich aber nicht, ich will das machen?
Gefestigt, also ein junger Mensch, der diesen Beruf ergreifen will, der ist so verletzbar, also zumindest waren wir damals alle recht verletzbar. Nein, es gibt ja auch nur wenig Möglichkeiten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich einfach wirklich schlecht war. Muss man ja immer einräumen in diesem Beruf. Und dann gibt's auch die Möglichkeit, dass der Tag einfach, dass es ein schlechter Tag war und dass man sich auch gegenseitig nicht erkannt hat. Und für mich war die Verletzung natürlich sehr groß, vor allen Dingen einhergehend mit einer riesengroßen Scham. Ich weiß nicht, ob das nur Schauspielern so geht oder nur mir. Ich denke, jeder, der erstmal als junger Mensch versucht, das Unmögliche zu erreichen, ist natürlich besonders empfindsam, wenn man hinterher hört, Schätzchen, mach bitte alles, nur nicht das.
Ja.
Also es ist ja auch letztlich eine Form, wie man Kritik übt. Und das habe ich mir zum Beispiel von damals gemerkt, dass ich so nie einem jungen Menschen etwas Kritisches sagen werde. Und dann habe ich mich ein bisschen erholt, die Wunden geleckt und wurde in Leipzig eingeladen. Und da war es irgendwie sofort stimmig. Wie gesagt, Wunden lecken, weitermachen und den Ort suchen, wo man hinpasst.
Ja. Ich kann das mit der Scham total gut verstehen, weil ich erinnere mich noch, als es noch Anrufbeantworter gab, gibt's ja jetzt auch noch, aber als man die besprechen musste, wie unangenehm mir das war, mich selber zu hören, das war ganz peinlich. Und da muss man sich auch, glaube ich, als Schauspielerin dran gewöhnen, sich selber zu sehen und das auch auszuhalten.
Erstmal fand ich toll, dass Sie dieses Beispiel mit dem Anrufbeantworter bringen, weil ich ganz oft versuche, das Menschen zu erklären, dass das Gefühl bei einem Schauspieler ähnlich dem Gefühl ist, wenn man sich selbst auf dem Anrufbeantworter hört.
Ja.
Und das ist eigentlich immer ein Beispiel, was ich nenne, wenn Leute so fragen, wie ist das denn, dich selbst zu sehen? Ich sage, genau so, als würdest du dich auf dem AB hören und denken, um Gottes Willen, ja. Also eigentlich, sage ich mal, es ist nach wie vor, und es ist auch keine Koketterie, nach 30 Jahren, eigentlich müsste ich Filme immer ein Jahr später gucken. Weil dann denke ich immer, wow, das hast du ja super gespielt, ja. Und wenn ich es aber kurz nach dem Dreh, also wenn ich so die erste Abnahme habe oder so, und denke immer, um Gottes Willen, alles falsch gemacht, alles falsch gemacht. Wie gesagt, man kann in diesem Job nicht alles nach Rezept kochen. Das
ja
geht nicht. Das ist eine Frage des Moments und auch vor allen Dingen mit sich selbst auch gut umgehen und sagen, du, ist nur ein Film. Und wenn man hinterher dann sagt, Mensch, Gott sei Dank, hat doch funktioniert. Die Menschen spüren, dass da eine Authentizität ist. Also das ist schon dann auch schön, wenn das nicht entglitten ist. Ja.
Das kann man sich alles ab Dienstag schon wieder angucken, überprüfend, wie das bei Nadja Uhl läuft. Denn ab kommenden Dienstag sind Sie im Ersten einem Verbrechen auf der Spur. Sie spielen eine Ermittlerin kurz nach der Wende im Osten 1991 in Berlin. Woran man erkennt, dass das 1991 ist, das habe ich gleich in der ersten Szene gesehen. Sie sehen aus wie frisch von der Jugendmode eingekleidet. Wissen Sie noch, was Sie anhatten?
Und das ist alles Mode von heute, das müssen Sie sich mal überlegen.
Echt?
Diese Stonewash Jeans sind aus einem absolut, ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht die Kostüme drin. Also meine Jeans, mein lieber Herr Kosat, sind original aus der heutigen Jugendmode.
Ist ja verrückt.
Wirklich. Also ich nenne jetzt nicht den Shop, aber es ist ein Bekleidungsanbieter aus der Jugendmode der heutigen Jugend. Original.
Stonewashed, original Stonewashed. Ja. Dazu ein roter Blouson und eine blaue Bluse. Und dann so typisch die 80er Jahre Haare so ein bisschen eingedreht und mit einer Schleife. Würden Sie sowas privat heute noch tragen?
Also Schleife verbitte ich mir, das ist ja wirklich nicht mein Style, das ist natürlich eine Tigerspange.
Tigerspange,
so eine kleine Spange mit Tigermuster oben drin oder irgend so ein Leopardenmuster, wir haben uns da immer sehr amüsiert. Es sind auch meine Originalhaare, die wir einfach in eine Lockenpracht jeden Morgen mit 10 Kilo Haarspray und Haarschaum haben wir das gemacht, original wie in den 80ern, kopfüber. Tonnenweise, also damals Zuckerwasser, heute war es schon Haarschaum. Haarschaum, kneten, dann föhnen, dann tonnenweise Haarspray, eben Haarspray von heute, aus dem Westen sozusagen. Und dann haben wir die Haare aufgepumpt und dann setzte sie noch ein paar Mal den Lockenstab an und dann war die 80er-Jahre-Frisur mit der Leopardenmusterspange perfekt.
Das ist wirklich interessant zu sehen, was für ein großer Aufwand dahinter steckt. Sie fahren ja auch mit dem Wartburg Tourista gleich die erste Szene. Und diese Serie heißt ZERV, also Z-E-R-V, das ist eine Abkürzung, genauso wie die Sondereinheit, um die es geht. Was war das für eine Ermittlungsstelle damals?
Genau, also es war, wie ich dann auch erfahren habe, ich kannte das noch nicht, die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, ZERV. Hm. Ich wusste von dieser Sonderermittlungskommission nichts. Es war eine vom Westen gestellte Sonderkommission, die sollte Regierungs- und Vereinigungskriminalität aufklären. Und in diesem Zusammenhang werden uns, wie es im Film so schön heißt, Profis aus dem Westen geschickt. Ja. Ich spiele eine DDR-Kommissarin, Caro Schubert, die sozusagen Originalalter wie Nadja Uhl, sag ich mal, denkt, sie hat das Gröbste im Leben und im Beruf hinter sich, aber es ist ein Irrtum, das Gröbste kommt erst noch mit der Wende und mit dem Kollegen aus dem Westen, Herr Simon, Peter Simon gespielt, wunderbar gespielt von Fabian Hinrichs. Also kommt die westliche Nemesis nochmal auf die Ostkommissarin zu und wir beiden lassen uns da nicht lumpen. Also wir bedienen alle Stereotypen. Ja. Die Zuschauer müssten eigentlich ihre helle Freude daran haben. Und der Dustin Lohse ist ja erst 86 geboren, der Regisseur. Aber der hat das so unvoreingenommen und so frisch, wie man heute sagt, ja, so frisch und jung inszeniert, dass es einfach eine unglaublich schöne Arbeit war. Und wir haben sehr viel gelacht.
Hat man dem Film, würde ich mal behaupten, der Serie angemerkt. Ich habe die erste Folge schon vorab sehen dürfen und ich fand das so lustig. Sie sagen zwar Stereotype, also da wird natürlich mit Klischees gespielt, aber das ist trotzdem so lustig. Ja. Man muss natürlich daran denken, es geht auch um Mord, ja, also da passiert auch wirklich Ermittlungsarbeit, aber alles drumherum ist einfach so unterhaltsam. Und was mich sofort in diese Serie reingeholt hat, war der Ostslang. Also diese ganzen typischen Wörter, die wir damals benutzt haben. Ja, also, na, der macht ja ganz schönen Kotten, ja, oder so, Flitzpiepe, solche Wörter.
Ja,
ne?
Ja.
Wie hat sich das beim Dreh für Sie angefühlt, dann nochmal quasi sich zurückzumorphen in diese Zeit vor 30 Jahren?
Erstmal war es schon so erstaunlich, dass wir so ein wunderbares Buch von Kim Zimmermann hatten. Die ist auch deutlich jünger und im Westen aufgewachsen. Und wir hatten einfach unglaublich tolles Fundament, um, also Fritzi Haberland, Fabian Hinrichs, Thorsten Merten und ich jetzt zum Beispiel, um darauf aufzubauen. Dann fiel einem eben ein, haben wir gesagt, und Mensch, damals haben wir mir gesagt, Mensch, mach King Cotton hier oder so, ja? Oder weißt du, so die Begriffe, Oste Chow oder so, dieser Slang, den wir hatten. Also das ist eben auch nur möglich, wenn ein Regisseur sagt, ja, lass mal laufen. Der ist einfach ein toller Mensch. Der ist einfach Schau, hätten wir damals gesagt.
Urstschau, würde ich sogar draufsetzen.
Urstschau, der ist wirklich Urstschau. Und das mit Fritzi natürlich, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie dann in so einem Leipziger Chemielabor sitzen, oder nebenan war ja gleich mein ZERV-Büro, das war ja alles in einem Motiv. Es ist, da können Sie uns ja nicht mehr stoppen. Und Dustin lacht sich einfach scheckig. Ja, klar, es geht um Mord und es geht um schwere Fälle, aber das hält man ja sonst auch nicht aus. Also wurde sehr viel gelacht und auch mit Fabian, mit Peter Simon, das entspricht ja auch meiner Art von Selbstironie, die wir ja im Osten auch auf jeden Fall hatten, ja, sehr hops zu nehmen. Und das ist natürlich mit Fritzi zum Beispiel nicht mehr zu bremsen, das ist klar. Also wenn Fritzi anfängt zu Berlinern, und ich spreche ja nur Hochdeutsch, also das auf jeden Fall, hat das dann auf jeden Fall irgendwann gesagt, ach lass, macht einfach. Ist wunderbar. Also einfach, dass man auch mal so frei agieren kann, ja, das ist einfach eine schöne Arbeit gewesen. Ich gucke selbst so gern an, deshalb verkaufe ich das jetzt so gerne an die Zuschauer, weil ich sage, mich würde mal interessieren, ob der eine oder andere das auch so toll findet.
Ich würde darauf tippen, dass ein deutliches Ja zu hören ist dann am Dienstag.
Sie haben aber auch keine Ausbildung, wa?
Nee, weil sobald mein Gegenüber anfängt zu Berlinern, bin ich auch verloren. Das ist ganz schlimm.
Ganz schlimm. Und jetzt kann ich es ja auch zugeben. Ich habe ja vieles im Leben gut hingekriegt, aber mein Sprechunterricht an der Schauspielschule Leipzig. Ja. Liebe Grüße an Gilda Hinkelmann, meine wunderbare Sprecherzieherin. Ich glaube, ich war immer nur zwischen 2 und 3. Und wenn es eine 2 war, war sie sehr gnädig. Ich glaube, ich hatte nur eine Chance, weil wir noch Chemnitzer da haben. Die hatten noch mehr Probleme.
Die Dialekte spielen sich dann gegenseitig aus. Was ich an der Serie so toll fand, war auch, dass man gemerkt hat, da hat nicht jemand am Drehbuch staccato-artig im Präteritum geschrieben, sondern so sprechen die Leute wirklich, und das turnt mich immer so bei, muss ich leider sagen, bei vielen deutschen Filmen so ab, dass das so eine hochgestochene Sprache war, und bei ihnen merkt man, die reden, so reden Menschen. Was hat sie denn, als sie das Drehbuch gelesen haben, überzeugt? War das schon der Witz, oder wie sind sie darauf gekommen, ja, das muss ich unbedingt spielen?
Nee, also ich finde ihre Formulierung wirklich ganz toll. Also ich freue mich auch, wenn ich Gespräche habe, wo es nicht nur in eine Richtung geht. Also danke für diese Formulierung, dass sie es vor allen Dingen auch sehen, denn das ist eben nicht selbstverständlich. Und das hat, kann ich Ihnen jetzt sagen, Auswirkungen, wenn man merkt, das, was man liest, ist genau das, was Sie nicht mögen, was Sie eben beschrieben haben. Ja. Ja? Also brav geschrieben, staccato-artig im Präteritum so. Das führt dazu, dass ich 4 Uhr morgens im Sommer hier sitze, mich in die Natur raussetze und denke, ich kann nicht mehr schlafen, weil wie erkläre ich jetzt diesem jungen Regisseur, also das Drehbuch hatte nicht Kim Zimmermann verfasst, das war so eine erste Fassung. Die war irgendwie sauber, die war sehr klassisch, aber die hatte überhaupt kein Leben. Und jetzt habe ich so gedacht, als sachkundige DDR-Bürgerin, sag ich mal, bis zu meinem 17. Lebensjahr, heute etwas gereift, wie erkläre ich jetzt diesen jungen Menschen, die 86 geboren sind oder später, dass das Ding nicht lebt und dass die DDR kein Museum ist? Und hatte eine wirklich, war um 4 Uhr früh hell wach und bin aufgestanden und fühlte mich auch da irgendwie so ein bisschen ratlos, weil ich auch ein bisschen gedacht habe, naja, können eigentlich nur alte, erfahrene DDR-Hasen solche Drehbücher schreiben?
Ja.
Es stimmt nicht. Ich habe mit Dustin gesprochen, habe ihm meine Sorgen erklärt, dass ich finde, dass er zwar sehr sauber und sehr klassisch geschrieben ist und sehr brav aus meiner Sicht, aber dass das Herzblut fehlt, also dass die Kodderschnauze fehlt, dass in einer Figur wie Uta, da ist so viel Potenzial, auch in meiner Figur. Ich sag auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein der DDR-Frauen, wie wir sie erlebt haben als Kinder, wie wir unsere Mütter erlebt haben. Ich spiele ja in einem Alter, wie meine Mutter damals ungefähr war. Also jedenfalls hörte der sich gefühlte 5 Stunden meine Einwände an. Der arme Junge aus Köln, glaube ich. Und die Kim Zimmermann hörte zu. Und wir trafen uns nochmal in Berlin. Das war damals möglich. Und dann dachte ich so, ob da irgendwas von hängen geblieben ist bei diesen jungen Leuten aus dem Westen. Ach, ich weiß nicht. Bin nach Hause und nach einer Woche hatte ich ein Hammer-Drehbuch. Hab die beiden angerufen, hab gesagt, ich muss jetzt mal was sagen. Nach 30 Jahren habe ich wieder etwas gelernt, dass 2 junge Leute aus dem Westen ein super tolles Buch schreiben können, wo man eben nicht ein altgestandener Mensch aus dem Osten sein muss. Also es war wirklich, und darauf konnten wir halt super aufbauen. So.
Also eine rundum gelungene Sache und unbedingt anschauen. Wir können es gar nicht oft genug betonen, ab kommenden Dienstag. 6 Teile, immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils 2 Folgen im ersten ab 20.15 Uhr. ZERV, lässt sich gut merken, ZERV, und in der Hauptrolle unser heutiger Gast Nadja Uhl. Sie kommen aus einem alten Lehnsherrengeschlecht, habe ich gelesen. Was ist denn über Ihre Familiengeschichte bekannt über die Jahrhunderte? Stimmt das?
Jetzt verwechseln Sie was,
Lehnsherren? Nee, das haben Sie mal in einem Interview gesagt.
Lehnsherren?
Ja.
Großbauern in dem Sinne, also ja, schon Großbauern, aber
ach so, okay.
Ich würde das jetzt nicht so als großes Geschlecht bezeichnen, sondern
das war einfach ihre, also, ihr Stammbaum, bestand aus Menschen, die Landwirtschaft
betrieben haben. Ja, aber richtig im großen Format, also waren richtig Großbauern und Schäferei und so.
Und lässt sich das sehr weit zurückverfolgen?
Mein Cousin verfolgt den Familienstammbaum.
Ach so.
Der ist, glaube ich, irgendwo im 17. Jahrhundert schon gelandet.
Aha.
Und ich weiß, dass es bis zu den Schweden zurückgeht, weil Teile von Mecklenburg mal unter schwedischer Besatzung waren.
Ja.
Aber ich bin leider in dem Thema nicht drin. Also mein Cousin ist da richtig, der hat das richtig verfolgt.
Ja. Das macht nichts, aber da kriegt man schon mal ein Gefühl dafür, dass sie auf jeden Fall über eine sehr lange Familienhistorie verfügen und die auch durchaus bekannt ist. Sie sind ja selbst in der Großfamilie aufgewachsen und Sie haben mal erzählt, dass Sie von Ihrer Oma sehr fantasievoll erzogen wurden, fast schon versponnen. Das klingt so ein bisschen nach Pippi Langstrumpf unter Aufsicht. Wie sah denn diese fantasievolle Erziehung aus?
Ja, vielleicht kann ich das jetzt mal zum Schock der Zuhörer sagen. Ich kann Pippi Langstrumpf überhaupt nicht leiden.
Ja.
Also ist zum Beispiel etwas, was mich als Kind schon immer genervt hat. Und ich fand die immer einfach nur irgendwie aufdringlich. Ich fand das Pferd immer toll. Und mir haben immer die anderen beiden Kinder leid getan. Also ich war also nicht so eine westliche Pippi Langstrumpf, sondern auf so eine gute Art und eine stille Art und nicht so eine äußerliche Art und so eine penetrante Art, sondern wir wurden ja auch ein bisschen, sag ich mal, noch natürlicher erzogen zu DDR-Zeiten. Ich fand meine Kindheit sehr schön und meine Oma hat viele Geschichten erzählt. Meine Oma war gläubig, da ging es auch um Gott und da hatte ich ja sonst in der DDR auch keine Berührung mit. Aber ansonsten ging es eher darum, dass sie Geschichten erzählt hat und das war nicht so ausgestellt und so künstlich, sondern sowas passierte beim Kartoffelnschälen im Garten oder so nebenbei. Und mein Opa hatte einen unglaublichen Humor, wirklich so einen Altherrenhumor, also einen deftigen Mecklenburger Humor. Und meine Mama, es gab, glaube ich, keinen Abend, wo ich kein Märchen vorgelesen bekam. Also, aber das alles eben bodenständig, eben nicht so Villa Kunterbund-mäßig oder so. Im normalen DDR-Alltag, nach dem Kindergarten und so. Meine Oma war einfach eine wirklich liebe, herzliche, sehr korpulente Oma, an die man sich richtig dick und weich ankuscheln konnte und die einfach einen Krieg hinter sich hatte und, glaube ich, die einfach dankbar für alles Normale war.
Ja, also eine sehr liebevolle Umgebung und eine Umgebung, die auch die Fantasie anregt. Und das können Sie ja heute gut gebrauchen, glaube ich, in Ihrem Job als Schauspielerin, oder?
ja, und was mir noch auffällt jetzt bei Ihrer Frage, es war nicht so behütet, wie das heute ist und animiert durch Erwachsene, sondern wir sind ja auch einfach stundenlang durch die Wiesen gestreift.
Mhm.
Wir hatten ja als Kinder noch, ich kam ja mit einer Platzwunde nach Hause, weil mir ein Kind aus dem Ort einen Stein an den Kopf geschmissen hat, weil wir einen Bandenkrieg hatten. Ja, oder so eine Geschichten. Also es war nicht so, wir haben uns viel mehr rumgetrieben.
Mhm.
Wissen Sie, was ich meine? Und da war das dann eben schön, nach Hause zu kommen und Omi, meine Mama war ja auch berufstätig damals schon, junge DDR-Frau, DDR-Mutti. Und war schön, dass meine Oma eben da war. So. Meine dicke, warme, gemütliche Omi. Die hat auch Halt gegeben. Also das war alles sehr geerdet und stand nicht permanent im Fokus oder so. Wissen Sie, alles eher normal, aber sehr herzlich und sehr geerdet, würde ich so beschreiben.
Antenne Brandenburg am Sonntagmittag. Wir sind mit Schauspielerin Nadja Uhl per Internetleitung nach Hause, nach Potsdam verbunden und kommen jetzt zum Antenne-Fragebogen. Frau Uhl, das sind kurze Fragen mit Bitte um kurze Antworten, ja?
Ja.
Gut. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Ich würde sagen 5.
Eins davon, mal als Beispiel?
Süß-saure Eier, ich mache eine wunderbare Hühnersuppe, wobei wir im Moment alle wieder vegan leben. Also dann mache ich tolle Fischgerichte zum Beispiel und das übliche Spaghetti mit Mamasauce und Linsensuppe. Also so Hausmannskocht, also ich kann Essen machen, aber nicht kochen.
Ach, aber es reicht zur Grundversorgung, ne? Das genau. Klingt doch schon mal gut. Hätten Sie
meine Kinder lieben das, diese typischen Mama-Gerichte.
Natürlich, na klar.
Wie zu DDR, ich koche eigentlich wie meine Mama.
Man möchte gar nichts anderes essen mehr, auch dann, wenn man erwachsen ist, sind das die Gerichte, die man sich dann immer wieder wünscht, auf jeden Fall. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpeline?
Ich muss jetzt ein bisschen warten, dass das nicht total unbescheiden wirkt und ich sofort mit Ja antworte, aber ich würde sagen Ja.
Das Antworten
ich bin eine Kumpelette.
Antworten 90% der Leute mit Ja und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil was könnte man denn gut mit ihnen machen? Also warum würden Sie sagen, ist das gut mit ihnen befreundet zu sein?
Also erstmal bin ich immer für einen Scherz zu haben. Also ja. Ich bin wirklich jemand, mit dem man gut lachen kann. Ich bin aber auch zur Stelle, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Ich verstehe menschliche Nöte in jeder Form. Setze mich ins Auto oder schwimme über den Ozean. Also ich bin jemand, auf den man sich verlassen kann. Und ich kann unheimlich viel quatschen und reden, aber ich kann in wichtigen Momenten schweigen.
Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
Beides. Obwohl Zukunft, oh Gott, nee, nicht. Dann lieber Vergangenheit, sicher.
Wie weit zurück?
Alles. Das wäre wirklich.
Sie haben aber nur einen Tag Zeit. Sie hätten nur einen Tag Zeit.
Naja, Zeit ist ja relativ. Da müssen wir uns mal mit der Zeit beschäftigen. Die Zeit ist nicht erforscht. Da müssen wir einfach in irgendwelche schwarzen Löcher rein. Das kriegen wir schon hin.
Ja, okay. Ich merke schon, Sie haben den Dreh raus. Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden?
Wenn jemand nach dem Trinken von Milch einen weißen Rand auf der Lippe hat. Also nicht Oberlippe, sondern zwischen den Lippen. Das kann ich nach wie vor nicht sehen.
Möchten Sie dann abwischen oder was ist der Impuls?
Oh, ich weiß nicht. Irgendwie ist jetzt, ich antworte jetzt sehr spontan, ne? Ja. Das ist jetzt sozusagen nicht für den Doktortitel.
Nee,
also es fällt mir immer wieder auf, wenn so ein weißer Rand zwischen den Lippen bleibt.
Mögen Sie nicht. Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Spontan als stolze Frau und Mutter, meine Kinder. Hab versucht, wirklich für meine Kinder da zu sein. Finde ich super Kinder. Bin für die Kinder da und versuche ihnen ein gutes Vorbild zu sein, damit auch sie gute Menschen werden. Und ansonsten zum Beispiel, mein Mann beschäftigt sich viel mit Ökologie. Also, aber das ist jetzt bei uns, das muss man nicht heute nicht so rausstellen. Da gibt es sicher welche, die machen es noch besser. Aber ich finde Kinder schon im Sinne von sozialem Miteinander zu erziehen. Auch so ein bisschen wie zu DDR-Zeiten, vom Ich zum Wir.
Von welchem Lebenstraum haben Sie sich bereits verabschiedet?
Zeitreisen.
Das finde ich ein bisschen zu früh, weil die Zukunft wird noch einiges bereithalten.
Warten Sie mal, Moment, da landet doch eben ein UFO vor meinem Haus. Warten Sie mal, ich muss jetzt das Gespräch leider abbrechen, weil landet gerade ein UFO vorm Haus.
Das würde ich auf jeden Fall noch nicht aufgeben. Sind Sie eine gute Verliererin?
Oh, das kommt drauf an. Ich habe ja mit meiner Oma früher Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und wissen Sie was, wir waren beide so schlechte Verlierer, dass der Rest der Familie vor der Tür stand und Tränen gelacht hat. Das erzählt meine Mutter heute noch, ähnlich wie die Mutter im Film mich da vor meinen Kollegen bloßstellt. Und meine Mama erzählt heute noch gern die Geschichte, wie meine Oma und ich gestritten haben, weil wir beide nicht verlieren konnten. Aber ansonsten heutzutage ja. Ich würde sagen, das Leben lehrt einen auch, ein guter Verlierer zu sein. Also auch gerade, wenn man wieder beschenkt wird und weiß, es geht immer weiter. Also ich würde sagen, bin eine sehr gute Verliererin.
Wir müssen noch über Preise sprechen. Sie haben den Silbernen Bären, die Goldene Kamera, den Grimme-Preis, den Bambi und waren sogar mal für den Oscar nominiert. Wie euphorisch waren Sie damals? Es war für den Film Twin Sisters, die Zwillinge.
Ach, das war großartig. Also die Preise begleiten mich ja jetzt sozusagen. Sie stehen ja in einer Vitrine. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich da manchmal so raufschaue, ich bin einfach unglaublich dankbar für das, was mir in diesem Beruf widerfahren ist und was mir möglich gemacht wurde. Und damals im Rahmen der Oscar-Verleihung, also Academy Awards, nach Los Angeles zu fahren, also da hing ja auch mehr dran.
Ja.
Da hing ja auch wirklich mehr dran. Der Film wurde ja gekauft, damals noch von Harvey Weinstein, nicht? Also mittlerweile, glaube ich, jedem bekannt. Und wir hatten eine großartige Zeit damals. Also es war wirklich die Möglichkeit, dort durchzustarten. Und aus Gründen, die sich mittlerweile rumgesprochen haben, wurde mir sehr schnell klar, dass es für mich keine Perspektive wird. Und mittlerweile ist ja alles rausgekommen und deutete sich damals schon sehr schnell an.
Ach wirklich? War das so krass damals?
Ja, das war so klar, wie Lieschen Müller sich das vorstellt.
Also die Besetzungscouch,
also,
ja?
Also ich sag mal, die Couch in dem Sinne nicht, aber es war ganz klar. Es war ganz klar, wie die Spielregeln verlaufen. Und ich weiß noch, dass ich damals so dachte, krass, also ich habe unheimlich tolle Sachen erlebt, wirklich ganz, ganz tolle. Ich habe ein Privatkonzert von Sting erlebt und war mit Jude Law, Scarlett Johansson und all diesen Stars, da waren vielleicht 100 Leute in einem Raum und Quentin Tarantino. Also man hat exklusive Einblicke bekommen in eine Welt, die wirklich faszinierend war.
Ja.
Möchte ich auch auf gar keinen Fall schmälern, aber es so nach 10 Treffen oder so war klar, dass daran bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Und dann habe ich wirklich gesagt, dass ich verstehe, dass so die Spielregeln sind, aber ich gehe nach Deutschland, I can go back to Germany and have children.
Muss ich sagen, freuen wir uns wirklich sehr. Wir freuen uns, dass wir Sie hier behalten dürfen. Und am kommenden Dienstag Sie in einer neuen Serie erleben werden. ZERF heißt diese Serie, 6 Teile, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils 2 Folgen ab 20.15 Uhr mit Nadja Uhl. Wir müssen uns sputen, weil hier gleich die Leitung zusammenbricht. Frau Uhl, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen viel Erfolg für ZERF und für alles, was da noch kommt und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Herr Kosat, war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön.
Bis bald.
Ihr Berlinern ist toll. Tschüssi.
Ciao.
Antenne Brandenburg.